Klasse, die Bundeswehr wird abgeschafft, Friederike.
Jetzt spinnst du aber total, Anton.
Ganz im Gegenteil, die jungen Männer müssen nicht mehr zum Militär.
Wenn die jungen Männer nicht mehr zur Bundeswehr müssen, ist die Bundeswehr noch lange nicht abgeschafft. Noch nie was von Zeit- und Berufssoldaten gehört?
Bundeswehr als Beruf, ich krieg die Krätze.
Aber es wird genug junge Männer und auch Frauen geben, die freiwillig zur Bundeswehr gehen. Es geht nur um die Wehrpflicht. Die soll...
Dann wird eben die Wehrpflicht abgeschafft, ist doch auch was.
Wieder falsch. Die Wehrpflicht soll nicht abgeschafft werden, sie soll nur ausgesetzt werden.
Aussitzen? Das ist auch gut. Irgendwann hat sie sich dann von alleine erledigt.
Denkste, aussetzen, nicht aussitzen. Damit kann sie jederzeit wieder eingeführt werden.
Alte Haudegen sagen, ein Staat ohne Wehrpflicht ist
ein Hund ohne Schwanz.
Gehört die Wehrpflicht nicht einfach zum Staat dazu? Wie Nationalhymne und Personalausweis.
Steht so aber nicht im Grundgesetz. Dort heißt es nur, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden.
Können, das ist nicht müssen.
Die Wehrpflicht, die musste ausdrücklich ins Grundgesetz geschrieben werden, denn nach dem Grundgesetz darf niemand bei uns zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden.
Aber Wehrdienst, das ist doch Fronarbeit.
Ja, die Wehrpflicht ist die Ausnahme von der Regel, dass alle Deutschen das Recht haben, sich ihre Arbeit selbst zu suchen.
Und warum diese Ausnahme?
Als die Wehrpflicht 1956 eingeführt wurde, ist dies mit der Notwendigkeit einer effizienten Landesverteidigung begründet worden.
Aber dann wurde die Bundesrepublik Teil der NATO.
Ja, dann sollten die Wehrpflichtigen dazu dienen, die NATO-Staaten gegen einen Angriff zu verteidigen.
Aber bestimmt nicht am Hindukusch.
Selbst Roman Herzog, der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht und dann Bundespräsident, hat gesagt, es ist vor allem die Landes- und Bündnisverteidigung und nicht die Beteiligung an internationalen Missionen, die Umfang und Struktur der Bundeswehr und die Beibehaltung der Wehrpflicht rechtfertigen.
Also Friederike, selbst wenn die Wehrpflicht abgeschafft würde, die Bundeswehr bliebe bestehen.
Genau. Und sie soll auf eine schlagkräftige Truppe von etwa 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten abgespeckt werden. Was bei den Wehrpflichtigen gespart wird, kann dann für bessere Ausrüstung und für Waffen ausgegeben werden.
Wenn die Bundeswehr sparen will, dann kann sie sich doch auf ihr Kerngeschäft beschränken. Schießen, Panzer fahren, Bomben und Raketen werfen.
Du meinst die Bundeswehr als Schützenverein?
Klar, den ganzen Rest können doch zivile Mitarbeiter machen. Die sind bestimmt billiger. Warum muss der Koch der Kompanie ein Soldat sein oder der Arzt oder Sanitäter?
Stimmt, das Deutsche Rote Kreuz könnte zum Beispiel eine sogenannte freiwillige Hilfsgesellschaft der Bundeswehr im humanitären Bereich sein.
Im Krieg die Verwundeten versorgen hat das Rote Kreuz doch schon immer gemacht.
Und jetzt ist diese Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Rotem Kreuz auch gesetzlich festgeschrieben. Die Rote Kreuz-Sanitäter können künftig von der Bundeswehr auch zu Einsätzen im Ausland zwangsverpflichtet werden.
Aber es soll doch sich beim Roten Kreuz um eine freiwillige Hilfsgesellschaft handeln, hast du selbst gesagt.
In der Gesetzesbegründung heißt es aber, das Rote Kreuz würde nur auf Anforderung zur Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr tätig. Das Rote Kreuz könne sich dieser Aufgabe dann aber nicht entziehen.
Dann ist es ja doch Zwang.
Dafür werden die Sanitäter des Roten Kreuzes genauso wie andere Sanitäter der Bundeswehr im Kriegseinsatz besonders geschützt.
Im Ernstfall läuft es bestimmt anders. Friederike, der Franz hat gesagt, schon vor 55 Jahren hat jemand gefordert, das Militär abzuschaffen. Ein gewisser Russell Einstein.
Russell Einstein? Anton, das hast du falsch verstanden. Es war nicht ein Mensch, es waren mehrere. 11, um genau zu sein.
Die haben aber nur von Russell Einstein gesprochen.
Es war zunächst ein Graf Russell. Bertrand Russell, ein Mathematiker und Philosoph aus England. Und Einstein? Na, den kennst du doch.
Ich kenne ihn zwar nicht, aber wenn du Albert Einstein meinst, der gesagt haben soll, Zeit ist Geld, ja von dem...
Aber Anton, der hat doch nicht Zeit ist Geld gesagt. Der hat die Relativitätstheorie erfunden. Sowas über Raum und Zeit.
Was war er denn, Uhrmacher?
Nein, er war kein Uhrmacher. Er war Physiker, theoretischer Physiker, aber auch ein Pazifist.
Und wieso haben die beiden verlangt, das Militär abzuschaffen?
Das ist falsch. Sie haben gesagt, dass der Krieg abgeschafft werden muss.
Das ist doch das Gleiche. Wenn es keinen Krieg mehr gibt, dann braucht auch kein Staat das Militär.
Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft.
Und wieso haben die denn verlangt, den Krieg abzuschaffen?
Es geht um das sogenannte Russell-Einstein-Manifest. Im Juli 1955 übergab Bertrand Russell der Presse dieses Dokument, das die Abschaffung des Krieges verlangt.
Einfach so? Oder haben die das genau begründet?
Zuerst wird betont, dass die Verfasser völlig neutral sind und keiner Seite angehören. Dann wird erklärt, seit dem Test auf Bikini ist es
gewiss... Wieso Bikini? Das ist doch ein Kleidungsstück.
Es ist eine Inselgruppe mitten im Pazifik. Die Amerikaner haben dort mehrere Jahre Atombombentests gemacht. Russell und Einstein sind sich einig. Ein Atomkrieg würde die Menschheit auslöschen. Nicht direkt durch Bomben, durch den radioaktiven Fallout.
Deswegen darf es keinen Atomkrieg geben, ist doch klar.
Ja, aber es darf auch keinen Krieg mit einfachen Waffen geben. Denn früher oder später würde doch jemand zur Atombombe greifen.
Das heißt, ein Abrüstungsabkommen für Atomwaffen ist zwar gut, reicht aber nicht aus.
Das steht auch im Manifest. Wir können jetzt wählen zwischen Glück, Wissen und Weisheit oder dem Atomtod der Menschheit.
Bloß weil wir unsere Streitigkeiten nicht auf friedlichem Wege klären können, das versteht doch kein Mensch.
Das Manifest endet mit einem Aufruf, friedliche Wege zu finden für alle Streitfragen.
Und das haben die elf hast du gesagt?
Also, erst einmal Bertrand Russell, der schon 1916 im Ersten Weltkrieg wegen Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung im Gefängnis saß. Er hat auch gegen die amerikanische Beteiligung am Vietnamkrieg und die russische Intervention in der Tschechoslowakei gearbeitet.
Und Einstein?
Der war ein Deutscher, der 1933 in die USA emigrierte. Er gilt als der berühmteste Physiker des 20. Jahrhunderts und vertrat pazifistische Ansichten. Kurz nach seiner Unterschrift des Manifests ist er 1955 gestorben.
Und die anderen neun?
Zwei Amerikaner, der Chemiker Linus Carl Pauling und der Biologe Hermann Josef Müller. Alle anderen waren Physiker.
Alles Physiker?
Ja, der Franzose Joliot Curie, der Japaner Yukawa Hideki, der Amerikaner Perry Williams Bridgman, der Pole Leopold Infeld, der Engländer Cecil Frank Powell, der Deutsche Max Born und der in England lebende Sir Joseph Rotblatt.
Das ist wirklich international. Kann man da heute noch unterschreiben?
Aber Anton, jetzt nach 55 Jahren. Aber es gab später eine ähnliche Initiative. Seit 1957 gibt es Pugwash, genannt nach einem Fischerdorf im Norden Kanadas. Dort trafen sich Wissenschaftler, um über die globale Sicherheit zu diskutieren.
Das ist aber lange her.
2008 wurde Dr. John Holdren, Pugwash-Mitarbeiter, von Präsident Obama zum Assistenten des Präsidenten für Wissenschaft und Technik ernannt.
Alles sonst wohl nichts bei uns.
Seit 1959 gibt es auch eine deutsche Pugwash-Gruppe, die viele Diskussionen und Veranstaltungen organisiert hat. Sie treffen sich jährlich bei der Jahresversammlung der VDW, Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.
Ach, ich befürchte, das ist alles nichts für mich. Ich bin ja kein Wissenschaftler.
Aber jetzt kannst du doch unterschreiben.
Ja, wo denn?
Es gibt die weltweite Initiative Global Zero, also globale Null, die eine Welt ohne Atomwaffen verlangt und weltweit sich dafür einsetzt. Da kannst du im Internet unterschreiben.
Global Zero? Das klingt gut. Und wo kann ich da unterschreiben?
Ganz einfach, www.globalzero.org. Dann kommst du auf eine Webseite mit einem gelben Pfeil, der dich auf die nächste Seite bringt. Dort kannst du dich eintragen und am Schluss Einreichen anklicken.
Na, hoffentlich ist das in Deutsch.
Du kannst oben Deutsch anklicken, wenn du keinen deutschen Text siehst. Dann steht auf dem gelben Pfeil Erklärung unterzeichnen.
Das mache ich.
In Amerika gibt es sogar einen richtigen Film, Global Zero, der die Menschen über die Gefahr der Atombomben aufklären und zur Unterschrift anregen soll. Und eine DVD erscheint im November.
Und bei uns gibt's den Film bestimmt nicht.
Aber eine Vorschau gibt es im Internet, allerdings in Englisch.
Und wo, obwohl ich das, naja, wird wohl interessante Bilder haben.
Auf der Webseite www.takepart.com/zero wird eine Vorschau gezeigt. Ein Teil davon handelt von Robert Oppenheimer.
Wurde der nicht Vater der Atombombe genannt?
Ja, und später wurde er wegen seines Widerstands gegen die Wasserstoffbombe sogar der Spionagetätigkeit für die Sowjetunion verdächtigt.
War das die McCarthy-Zeit, wo die reinste Hexenjagd in den USA herrschte?
Ja, Oppenheimer durfte auch nicht weiter an Regierungsprojekten arbeiten.
Das ist ja unerhört.
Ja, so war das. Vielleicht kommt der Film doch hier in die Kinos. Oder es gibt ihn mal als DVD, dann eventuell in Deutsch.
Dann schauen wir uns den bestimmt an.
Vergiss aber nicht, dass es im Russell-Einstein-Manifest heißt, der Krieg müsste abgeschafft werden, nicht nur die Atombomben.
Aber Friederike, das ist doch klar. Global Zero heißt bei uns eben, abschaffen das Militär. Ob Frieda wohl Global Zero lernen könnte?
Frieda versteht doch kein Englisch.
Ach ja, aber ich verstehe was anderes nicht. Der Franz hat gesagt, es gäbe jetzt wieder den schwarzen Afghanen in Afghanistan. Was hat er denn damit gemeint?
Schwarze Afghane? Nennt man nicht Haschisch so eine besondere Sorte?
Ich hab doch keine Ahnung. Gibt es denn auch Haschisch in Afghanistan? Die waren doch Weltmeister in der Opiumproduktion.
Ja, Afghanistan ist immer noch die Nummer 1 in der Produktion von Opium, das dann zu Heroin verarbeitet wird. Das Antidrogenprogramm richtet sich fast ausschließlich gegen den Opiumanbau.
Heißt das, dass die Bauern Haschisch anbauen dürfen?
Nein, das dürfen sie nicht, aber sie tun es eben einfach. Sie bauen Cannabis an, das ist das Ausgangsprodukt für Haschisch. Und die Behörden sind auf Opium fixiert. Es ist also relativ ungefährlich, Cannabis anzubauen.
Wenn das so ist, bekommen sie bestimmt weniger Geld, wenn sie Cannabis anbauen.
Irrtum, Anton. Pro Hektar bekommen sie beim Opiumanbau etwa 2000 Dollar. Bei Cannabis dagegen mehr als 3000. Und Sie können ziemlich sicher sein, dass Ihre Felder nicht zerstört werden.
Ein einträgliches Geschäft.
Aus dem Harz der Cannabispflanzen wird das Haschisch gepresst. Oder die getrockneten Blätter werden als Marihuana verkauft.
Und wo verkaufen die Bauern denn das Zeug?
Die Händler kommen in die Dörfer und kaufen es ab Hof. Wie bei manchen Biobauern bei uns.
Sie könnten aber auch Gemüse anbauen und ab Hof verkaufen.
Mit Gemüse müssen Sie selbst auf den Markt in der nächsten Stadt. Und unterwegs Kontrollen und Überfälle.
Und Cannabis wächst dort, obwohl es dort nicht gerade guten Boden gibt?
Sowohl Mohn als auch Cannabis sind recht genügsame Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, kaum Dünger und auch kaum Krankheiten haben. Cannabis ist eine bis zu 5 Meter große Pflanze, die auf der Suche nach Wasser ihre Wurzel tief in den Boden bohrt und so die Erde auflockert.
Ja, das ist ja praktisch.
Im Winter wächst dort Weizen, im Sommer Cannabis. So können die Bauern gleich 2-mal ernten.
Ist es viel, was dort an Cannabis erzeugt wird?
Das kann nur geschätzt werden. Es liegt irgendwo zwischen 1500 und 3500 Tonnen. Aber die finden reißenden Absatz.
Und das konsumieren die Leute selbst im Lande?
Es gibt in Europa etwa 22 Millionen Menschen, die Cannabisprodukte konsumieren. Sagt jedenfalls die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon. Ein Teil geht auch in die Nachbarländer von Afghanistan.
Wie oft haben wir uns bei unserem Gespräch eigentlich gestritten?
Naja, es ging. Meistens waren wir uns einig.
Und wie oft ist meistens?
Warte mal. Mai 2002 bis August 2010. Das sind 8 Jahre und 4 Monate, also...
96 und 4, das sind 100.
Ja, richtig. 100-mal Militär gehört, abgeschafft.